Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Das ist Bern einfach Spezial, heute mit einem Blick zurück auf das Thema Klima und Energie im 2025. Am Mikrofon ist der Alex Reichmuth. Ja, und ich habe heute einen tollen Gast, nämlich Fritz Fahrenholt. Er ist Professor für Chemie, war lange in der Energiewirtschaft tätig, ganz besonders für Windenergie. Und er war Umweltsenator für die SPD in Hamburg. Fahrenholt gilt als einer der besten Kenner der Klima- und Energiepolitik und auch als einer, der schonungslos die Schwachpunkte dieser Politik immer wieder anspricht. Guten Tag, Herr Fahrenholt.
Guten Tag, Herr Reichmuth, nach in die Schweiz, ja.
Herr Fahrenholt, Sie sind seit vielen Jahren ein Kritiker der Klimapanik. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, waren die Klimaalarme im vergangenen Jahr gar nicht mehr so laut zu hören wie früher.
Ja, in der Tat geht der Klimaalarmismus zurück, weil die Realitäten der wirtschaftlichen Verwerfungen, die mit der Klimapolitik ja dann verbunden sind, die Menschen eher interessieren. Wir sehen das an der Konferenz in Belem, die gerade stattgefunden hat, an der internationalen Klimakonferenz. Weder der amerikanische Präsident, noch der chinesische Präsident, noch der russische, der indische. Damit haben wir also insgesamt etwa 60% der Emissionen versammelt in diesen, allein in diesen vier Nationen, waren überhaupt nicht da. Kurz vorher hat Donald Trump das Pariser Abkommen verlassen. Die USA machen also nicht mehr mit, immerhin 12% der Emissionen versammelt, kommen aus den USA. Und die New York Times hat getitelt, die ganze Welt hat genug von der Klimapolitik, weil die Menschen merken, dass die Industriestaaten alleine das Thema nicht lösen können. Und die Chinesen haben für sich in Anspruch genommen, wir sind ein Entwicklungsland, also brauchen wir gar nichts zu tun. Das sind immerhin 33% der Emissionen. Die Inder machen auch nichts. Und das bedeutet, die 6,7% der Welt, das ist Europa, also an CO2, sollen das schultern. Und jetzt merken wir, das kostet Wohlstand. In Deutschland ist die Deindustrialisierung damit verbunden, weil der zu schnelle Umstieg von Kernenergie und Kohle, das waren ja die tragfähigen Energieversorger in Deutschland, auf Erneuerbare umzusteigen, führt ins Desaster. Und deswegen glaube ich, wir haben die Klimaalarmpolitik hinter uns. Und ganz wichtig ist dann natürlich die amerikanische Politik.
Jetzt, Sie sagen, das hat vor allem mit der Ernüchterung wegen dem Verlust von Wohlstand zu tun. Kann man dann nicht auch sagen, dass die Erderwärmung vielleicht per se nicht mehr so bedrohlich ist wie früher oder vielleicht auch, dass die Leute ganz einfach genug haben von den ständigen Ermahnungen, dass sich das abgenutzt hat, dieser Alarmismus in den Medien?
Ja, ganz recht. Also wenn Sie sich die letzten 10 Jahre anschauen, war ja angesagt, wenn 1,5 Grad überschritten wird, dann brennt der Erdball, nicht? So hat ja der UN-Präsident ja permanent Panik gemacht. Und jetzt haben wir 1,5 Grad und wir schauen aus dem Fenster und stellen fest, es hat sich nichts wesentlich passiert. Es ist, die Welt hat sich nicht wesentlich verändert. Und die Dramatisierung, die da stattgefunden hat, spüren die Menschen nicht. Es gibt keine nachweisliche Zusammenhang zwischen der Erwärmung und vielen Starkwetterereignissen, also Starkregen, Trockenheiten, Hurricanes, alles das ist mittlerweile nachgewiesen, hat keine Korrelation. Ja, wir stellen fest, einen leichten Anstieg des Meeresspiegels, das ist jedes Jahr etwa 2 Millimeter, das sind in 100 Jahren 20 Zentimeter. Dagegen kann man sich wappnen, das stellt sich mittlerweile jeder Bürger auch als machbar vor. So machen das auch viele Nationen. Und natürlich gehen die Gletscher zurück, aber das hatten wir auch schon mal. Nicht? Auch in den Zeiten des Ötzis waren die Alpen teilweise weniger schneebedeckt und gletscherbedeckt als heute. Also die Menschen erkennen, dass diese Angstmache doch mehr oder weniger eingesetzt worden ist, um bestimmte politische Ziele zu erzielen. Gesellschaftspolitische Ziele, die damit verbunden sind, ein Kampf gegen den Kapitalismus, ein Kampf für Umverteilung, für ein weniger wachstumskritische Position hatten sich durchgesetzt. Und das zerplatzt jetzt und wird auf die Realität zurückgeführt. Und das zeigen ja auch die Erkenntnisse von Belem. Man hat dort ja die Berichte aller Nationen empfangen. Wie geht das denn jetzt weiter bis 2050? Musste jede Nation berichten, was denn jetzt sozusagen mit dem CO2 in der Zukunft passiert. Und die UNO hatte gedacht, hey, wir kommen ja auf null in 2050. Und wenn man alle Berichte addiert, stellt man fest, wir werden in 2050 noch etwa genauso viel Öl verbrauchen wie heute, mehr Gas als heute und natürlich etwas weniger Kohle. Das wird passieren und wir werden wahrscheinlich dann die Zeit haben, uns mittelfristig von dem CO2 zu lösen. Aber da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da gibt es die Kernenergie, gibt es die Erneuerbaren. Aber es gibt natürlich auch die Abscheidung von CO2 aus Kohlekraftwerken und Gaskraftwerken und aus Industriebetrieben. Auch das gewinnt jetzt zunehmend an Fahrt. Das heißt, wir gucken doch jetzt ein wenig angsterfüllter in die Zukunft.
Denken Sie denn, dass das Klimathema jetzt definitiv vorbei ist? Es gibt ja auch ganz viele Stimmen, die sagen, also die Klimaerwärmung, die ist so dringlich, das wird uns früher oder später wieder einholen.
Ja, das ist tatsächlich so und gilt nur für Europa. In Europa wird Politik immer noch ausgerichtet an dem Schreckensszenario des Armageddon, das auf uns wartet, 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad, was alles völlig daneben ist, denn die realistische Prognose selbst des Weltklimarates, nicht, da kann man ja auch nochmal Zweifel haben, ob es eine richtige These ist, dass 100% der Klimaerwärmung alleine vom CO2 abhängt. Aber selbst wenn man das zugrunde legt, sagt ja selbst der Weltklimarat, okay, wenn wir es schaffen, den Anstieg zu bremsen, dann landen wir irgendwo bei 2,7 Grad. In 2100 ist nun auch kein Weltuntergang. Aber die europäische Politik macht so weiter. Bestes Beispiel, jetzt gerade in diesen Tagen haben Sie mitbekommen, man ist jetzt allenfalls bereit, den Ausstieg aus dem Verbrenner im Jahre 2035 von 100% auf 90% zu reduzieren. Und dabei stellt sich das Ganze noch als Mogelpackung dar. Das heißt, ein großer Teil dieser Entlastung soll durch einen Range Extender kommen. Ja, und ich finde, die Menschen merken langsam, dass sie dort hinter die Fichte geführt werden. Denn die E-Mobilität und die E-Fahrzeuge, die dann auf uns zukommen aus China, werden auf Kohlebasis gebaut. Das heißt, die Elektrifizierung Chinas passiert zu 70% auf Kohlebasis. Und wenn man das mit einbezieht, dann ist ein E-Auto für die ersten 80.000 Kilometer, 100.000 Kilometer emittiert mehr CO2, weil es ja diesen Fußabdruck mitbringt von der Batterie und der Herstellung des Autos. Und deswegen ist das eine für die Bürger nicht nachvollziehbare Politik. Sie verliert ihre Zustimmung und ich bin ziemlich sicher, das wird jetzt in einem rasanten Tempo weitergehen.
Ich möchte noch auf einen Mann zu sprechen kommen, auf Bill Gates, der Gründer von Microsoft. Der war ja früher ein auch ein lauter Warner vor dem Klimawandel. Und jetzt hat er aber seinen Standpunkt ein Stück weit revidiert und hat gesagt, also zusammengefasst, der Klimawandel führe nicht zu einer Katastrophe und es gäbe wichtigere Themen als die Klimaerwärmung. Wie sehr hat dieses Statement von Bill Gates denn die öffentliche Debatte beeinflusst?
Ja, das hat schon sehr viel bewirkt, denn Bill Gates ist ja schon ein beachtlicher Industriemanager, der eher die ganze Zeit auf der anderen Seite war, nämlich des Klimaalarms war. Und er hat jetzt also dem Klimaalarm den Kampf angesagt, hat gesagt, dass wir sollen es mal nicht übertreiben. Und es gibt andere Themen, wie Sie sagen, nicht die Wasserknappheit, die Bekämpfung von Hunger und Krankheiten in der Welt, für die das Geld viel wichtiger wäre. Ich glaube aber, dass das bei Bill Gates nicht nur eine eigene Erkenntnis ist, sondern der lange Schatten von Donald Trump hat ihn erreicht. Denn er will natürlich mit Microsoft viele große Rechenzentren in den USA bauen. Die KI ist der Treiber des Energieverbrauchs der nächsten Jahre. Der wird rasant ansteigen und es wird einen Wettbewerb der Standorte geben, China und USA. Und hier geht es um die Erzeugung von verlässlicher, preiswerten Stroms. Und da ist der amerikanischen Regierung es ziemlich egal, wie das produziert wird. Sie haben angekündigt, die Kernkraftwerke von 100 auf 400 Gigawatt in den nächsten 20 Jahren auszubauen. Das dauert aber, nicht? So ein Kernkraftwerk brauchst du nicht von heute auf morgen. Das heißt, sie müssen in der Zwischenzeit alte Kohlekraftwerke reaktivieren, das tun sie. Auch alte Kernkraftwerke reaktivieren sie. Und natürlich ein Ausbau von Gaskraftwerken, weil Amerika ja im Gas schwimmt durch das Fracking-Gas. Das heißt also, aus diesem KI-Wettlauf, der in den nächsten Dekaden die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen bestimmt, hat sich Europa völlig zurückgezogen, weil sie einfach auf teure Energie setzen oder die Energie verteuern. Mindestens ist das in Deutschland erkennbar. Wir haben die höchsten Strompreise der Welt, weil wir glaubten, alleine mit Sonne und Wind könnte man eine hochentwickelte Industriegesellschaft versorgen. Und jetzt stellen wir aber fest, es gibt eben teilweise Tage im Winter, nicht nur Tage, sondern ganze Wochen, in denen die Sonne nicht scheint und auch der Wind nicht weht. Und was machen wir denn da? Und dazu brauchen wir dann riesige Netze, wir brauchen riesige Batterien. Es wird alles wahnsinnig teuer, unbezahlbar. Und ich kann deswegen die Schweiz nur warnen, Deutschland zum Vorbild zu nehmen. Und die Schweiz war ja klüger als Deutschland und hat gesagt, lass uns mal lieber die Kernkraftwerke verlängern. Wenn wir die jetzt heute hätten, dann wären wir in einer anderen Situation. Und ich bin aber auch ziemlich sicher, die Schweiz hat einen unschätzbaren Vorteil vor Deutschland. Wenn bei Ihnen die Frage gestellt wird, wie soll denn die Energieversorgung der Zukunft aussehen, dann werden die Bürger gefragt. Und wenn die Bürger in Deutschland gefragt würden heute, würde ich meinen Hut verwetten, dass die weit überwiegende Mehrheit sich für Kernenergie und für eine begrenzte Kohlenutzung wieder aussprechen würde, weil sie ja sehen, was jeden Tag passiert in Deutschland. Da brauchen sie die Zeitung auf und sehen, wieder ein großer Betrieb hat dicht gemacht, weil einfach wir dreimal so hohe Strompreise haben wie die USA und wie China, unsere Hauptwettbewerber. Und wenn Sie sich einen Industriebetrieb vorstellen, der dreimal so viel für den Strom und die Energie bezahlen muss, der kann auf mittlere Sicht nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Er wird weniger verdienen und weniger investieren. Und deswegen ist das ein fundamentaler Vorteil, den Sie haben. Und ich bin ziemlich sicher, das Beispiel Deutschland ist so abschreckend, dass die Schweizer sich für eine vernünftige Energiezukunft entscheiden werden.
Da komme ich gerade noch drauf zu sprechen, aber nochmals zurückzukommen auf Bill Gates. Sehen Sie das auch so, dass jetzt sozusagen in der Öffentlichkeit auch Dinge gesagt werden dürfen, für die man vorher noch als Klimaleugner abgekanzelt worden wäre?
Ja, sicher. Das ist natürlich wichtig, dass es jetzt Kronzeugen gibt, auf die man sich beziehen kann. Dass in Amerika endlich das Fenster geöffnet worden ist für Diskussionen. Das war ja ein stickiger Raum, in dem andere Meinungen nicht mehr zugelassen worden ist. Jetzt hat der Präsident gesagt, wir wollen auch mal die andere Meinung zu hören und hat den Energieminister beauftragt, die Kritiker einen Bericht schreiben zu lassen, der sagt, Leute, Alarm ist völlig überzogen. Ja, wir müssen mittelfristig was tun, aber wir müssen uns dabei nicht von der Klippe stürzen. Wir müssen uns nicht unseren Wohlstand kosten lassen. Das war ja mal eine ganz wichtige Ansage, denn von China kommt diese entsprechende Öffnung nicht, weil China hat ein Interesse daran, dass Amerika und Europa diesen Weg weitergeht. Das ist ein ganz klares nationales Interesse der Chinesen, die auch auf den Weltklimakonferenzen immer die Scharfmacher gewesen sind und gesagt haben, ja, wir müssen, die Industrieländer müssen viel, viel stärker jetzt das CO2 einsparen, damit wir unsere Produkte teurer machen, damit unsere Stromversorgung teurer wird und China ja als Entwicklungsland gar nichts machen muss und uns überrollen kann mit ihren Produkten. Das ist eine geostrategische Position, die Trump durchschaut hat und unsere europäischen Führer noch nicht. Weder Merz, Macron oder Starmer oder wer auch immer haben das durchschaut und setzen immer noch auf den falschen Zug, der am Ende Arbeitsplätze und Wohlstand in Europa kosten wird.
Sie sagen es natürlich, das Thema Klima und Energie, die beiden Themen sind eng miteinander verbunden. Jetzt, wenn man nach Deutschland schaut, Ihre Heimat, ist das Land ja offiziell immer noch auf einem sehr radikalen Kurs. Also das Netto-Null-Ziel bis 2045 soll erreicht werden und die Energieversorgung künftig ganz auf Wind und Sonne beruhen. Jetzt ist ja mit Friedrich Merz eine neue Regierung am Ruder seit zwei Drittel Jahr. Hat das eine Veränderung in der Klima- und Energiepolitik gebracht?
Nein, es ist die rot-grüne Ampel in Fortsetzung, was die Energiepolitik betrifft. Es wird die CDU, die ja im Wahlkampf angetreten ist, mit der Ansage, auch stillgelegte Kernkraftwerke wieder zu reaktivieren, was gegangen wäre. Ja, meine 6 Kernkraftwerke hätten wir reaktivieren können und dann sehen wir ganz anders aus. Dann hätten wir eine Grundlastversorgung, CO2-frei übrigens. Das hat er sich von der SPD kaputt machen lassen. Es gibt keinen Ansatz, die CO2-Belastung zu reduzieren, die ja uns massiv belastet, nicht? Die CO2-Zertifikate und zusätzlich kommen ja zusätzlich zu der CO2-Belastung von Benzin, Strom, aber eben auch der Industrie, kommt ja noch die Zusatzbelastung durch Wind und Sonne, die ja eben nicht billiger sind, wie man immer so hört, sondern am Ende durch die notwendige Integration eines schwankenden Stromangebotes. Ne, mal ist zu viel da im Sommer, nicht? Das nennen wir Hellbrise, und im Winter ist zu wenig da. Und deswegen müssen Sie natürlich die Speicherkosten und die Netzkosten hinzurechnen. Und wenn Sie das machen, dann kommen Sie eben auf Stromkosten, Erzeugungskosten von 20 Euro Cent. Und das macht am Ende Deutschland kaputt. Merz hat es nicht gewagt, dieses Dogma umzustoßen. Und man muss dazu allerdings auch wissen, wir haben eine Medienlandschaft, die das jeden Tag bedient. Die Medienlandschaft in Deutschland ist rot-grün durchsetzt, eher rot-links-grün. Und von Spiegel bis Süddeutsche, wenn Sie die, es gibt Umfragen bei Journalisten, nicht? Was ist deine Lieblingspartei? Und da kommen Sie dann so auf Zahlen von 80-90% auf dem grün-linken Parteispektrum. Und der öffentliche Rundfunk spielt da eine ganz maßgeblich fatale Rolle, weil er uns natürlich jeden Tag mit den Horrornachrichten versorgt, wenn irgendwo ein Starkregenereignis ist, dann wird das in die Stuben gespielt und sofort das Narrativ unterlegt, das ist der Klimawandel, obwohl wir natürlich wissen, dass solche Regenereignisse früher es genauso gegeben hat. Wir hatten mal eine große Regenkatastrophe im Ahrtal, die passiert alle 100 Jahre in der Vergangenheit. Jetzt wurde sie ja sofort verbunden. Das ist der Klimawandel. Und da hat der öffentliche Rundfunk eine ganz, ganz schlimme Rolle. Und deswegen bin ich ja auch der Auffassung, dass die Zwangsgebühr für den Rundfunk, für den öffentlichen Rundfunk, die entscheidende Weichenstellung ist, wenn man in Deutschland wieder eine rationale und an den realen Gegebenheiten eine Politik machen will, insbesondere auch in der Klimapolitik. Aber das gehört auch zur Wende. Solche Sendungen, wie Sie sie jetzt machen, viele alternative Medien sind jetzt, haben sich jetzt unabhängig gemacht und haben viele Follower, viele Einschaltquoten in Deutschland, haben die teilweise mehr Einschaltquoten als der öffentliche Rundfunk, weil die Leute einfach es satt sind, sich von den öffentlichen Rundfunk belehren zu lassen. Und diejenigen, die die Wahrheit oder die Realität, sagen wir mal, besser abbilden und zum Ausdruck bringen, hören wollen. Und deswegen kriegen die so einen Zulauf. Und das kriegt ein Momentum. Und Berlin ist aber immer noch in der Blase und fühlt sich wohl mit dem öffentlichen Rundfunk, der sie pampert. Das ist wie so eine Lehmschicht, die um die Regierung gelegt worden ist, um Berlin herum ist. Da kommt sozusagen die Realität, wie sie die Menschen auf dem Lande erfahren, denen man das Fahrzeug wegnehmen will, das Dieselfahrzeug wegnehmen will, dem man den Strom verteuert, dem man den Arbeitsplatz wegnimmt. Das kommt da gar nicht an. Und deswegen wird das ein böses Erwachen werden, weil am Ende wird diese Krise auch in Deutschland sich lösen anhand der finanziellen Belastungen. Es wird nicht mehr bezahlbar sein. Im Augenblick versucht die Bundesregierung, alle diese Verteuerungen, die es gibt in der Energiefrage, abzufangen durch Haushaltsmittel, durch Budget aus dem Bundeshaushalt. Das sind jetzt schon 20 Milliarden. Jetzt sollen noch mal 10 Milliarden dazukommen. Und wenn Sie das sich vorstellen, das wird dann irgendwann mal 40, 50 Milliarden. Das ist nicht mehr bezahlbar. Und es wird am Ende ein fiskalisches Problem. Und irgendwann wird die Bundesregierung einsehen, dass man Fehler in der Energiepolitik nicht wegsubventionieren kann, sondern dass man an die Wurzel gehen muss. Und die heißt, wir brauchen wieder einen Einstieg in die Kernenergie. Wir brauchen einen Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke mit CO2-Abscheidung. Wir brauchen natürlich auch Gaskraftwerke. Wir brauchen auch Erneuerbare, aber im Augenblick haben wir viel zu viel davon. Nicht? Selbst der Chef von E.ON, dem größten Stromversorger Deutschlands, also Stromnetzbetreiber, sagt, wir produzieren zu viel Erneuerbare in ein Netz, das es nicht verträgt. Also jede neue Windkraftanlage in Deutschland, jede neue Solaranlage ist völlig unnötig, weil sie gar nicht mehr aufgenommen werden kann, weil andere dafür abgestaltet werden müssen. Und wir machen einfach so weiter, kostet viel Geld. Und deswegen glaube ich, das geht noch 2-3 Jahre gut. Und dann wird dieses Thema an den finanziellen Schwierigkeiten scheitern.
Sie haben vorher gesagt, eben, Sie sehen mit Friedrich Merz jetzt gar keine Veränderung. An was liegt denn das? Fehlt es ihm an Einsicht oder ist er da einfach im Schraubstock seines Koalitionspartners SPD? Also immerhin hat er ja mit Katharina Reiche als Energieministerin doch eine erfahrene und fähige Energieministerin dahingestellt.
Ja, die tut mir leid. Die weiß das alles viel besser. Und würde sich, wenn wir jetzt zu dritt hier zusammensitzen und keiner zuhören, würde sagen, der Fritz hat recht. Ich sehe das genauso, weil wir unterscheiden uns in der Position nicht viel. Ich glaube, sie würde liebend gerne oder hätte liebend gerne die Kernkraftwerke wieder reaktiviert. Sie würde liebend gerne die CO2-Belastung für die Industrie deckeln oder gar aussetzen. Ein Moratorium für den zusätzlichen Ausbau von Wind und Sonne erlassen, also EEG abschaffen, das wäre Politik nach Reiches Vorstellung, aber sie darf nicht, kann nicht, weil es eine Koalition gibt, das ist der eine Grund. Wir haben eine SPD, die am Ende die Interessen der ihnen anvertrauten Arbeitnehmer mit Füßen tritt, um das ganz deutlich zu sagen, ich bin ja Sozialdemokrat, ich bin ja Mitglied dieser Partei. Und die Funktionärsschicht der SPD hat sich schon längst von den Interessen der Arbeitnehmer entfernt. und führt nur noch einen rot-grünen Schlangenbeschwörertanz. Das ist klar der öffentliche Dienst, das sind alle, die vom Staat bezuschusst werden, die NGOs, die wählen noch SPD und Grüne, aber bei den Arbeitern guckt die SPD ziemlich alt aus. Aber nochmal, ich glaube, diese Angstmache hat in Deutschland so tiefe Wurzeln geschlagen. In den Gehirnen der Menschen ist das tief implantiert worden seit 15 Jahren. Kernenergie ist schlecht, CO2 ist schlecht. Nicht? Dabei muss man CO2 ist die Grundlage des Lebens. Ja? Ohne CO2 würden wir gar nicht existieren. Und wir erkennen ja, dass die Erde grüner wird. Das ist ja auch mal eine positive Nachricht. Die Nahrungsmittelerzeugung steigt wegen CO2-Anstieg. Mehr Weizen, mehr Reis. Das wird alles nicht zur Kenntnis genommen. Also nochmal, wir haben eine tief verwurzelte Angstpsychose, die den Menschen eingetrichtert worden ist. Und wird noch täglich von Medien kultiviert, fortgesetzt. Und dagegen anzurennen, wäre mutig, sehr mutig, aber wäre auch nötig und wird aber nicht gemacht, weil Merz lieber sagt, ich mache noch mal 3 Jahre so, weiter so. Das ist einfacher, als wenn ich mich jetzt mit der gesamten Presse, den Medien, den NGOs anlege, denn sie müssen ja sehen, da gibt's dann sofort Reaktionen und Demonstrationen, wohl organisiert von Antifa bis Grün. Und da hat er einfach nicht das Rückgrat dagegen im Interesse Deutschlands Widerstand zu leisten.
Sie haben jetzt vorher gesagt, dass wir das vielleicht noch 2 bis 3 Jahre, kann das so weitergehen? Was wird dann passieren? Also wird das so weit führen, dass dann einfach die deutsche Industrie irgendwann mal nur noch produzieren kann, wenn der Wind geht oder die Sonne scheint und man sonst im Dunkeln sitzt? Ich meine, immerhin ist jetzt gerade diese Diskussion in Deutschland über die Gaskraftwerke, die Reservegaskraftwerke, die in ganz schneller, in kurzer Zeit gebaut werden sollen. Das kommt ja wahrscheinlich auch nicht. Also wie wird das Ganze denn enden?
Ja, die Gaskraftwerke brauchen ja auch ihre Zeit. Die sind noch nicht mal ausgeschrieben. Die Hersteller von Gasturbinen sind ausgelastet weltweit. Da kommt jetzt Deutschland und sagt, ich will auch noch ein Gaskraftwerk. Ja, die wollen aber 30 Stück, Deutschland. Ich sage mal, wenn wir 2030 das erste laufen haben und das letzte 2035, dann sind wir gut. Das heißt, 2030 gucken wir ziemlich in eine Stromknappheit. Wir haben einen Vorteil gegenüber anderen Ländern. Wir haben 7 Nachbarn, die uns versorgen können. Also springt immer jemand ein mit Strom. Das heißt, es wird nicht zu einem Stromzusammenbruch kommen. Dafür kommt Frankreich, Tschechien, Schweiz, Österreich. Nicht? Die nehmen ja auch gerne unseren Windstrom, um ihn dann veredelt zurückzupumpen und stellen bei Negativpreisen die Turbinen sogar ab und vernichten Strom. Das ist alles für ein paar Jahre noch machbar. Aber Sie sehen ja den schleichenden Ausstieg, die Chemie verlässt Deutschland, die Automobilindustrie wird bewusst zerstört durch Europa und Deutschland hält nicht dagegen. Und deswegen wird einen sehr, sehr bösen Aufprall geben mit Arbeitsplatzverlusten und vor allen Dingen Verlusten in der Wertschöpfung. Das kann der Staat alles nicht auffangen durch Subventionen. Und dann muss es eine politische Wende geben. Dann muss es in den Wahlen 2030 erkennbar werden, dass Grün und Rot diese Verantwortung haben. Und natürlich muss die CDU sich neu aufstellen. Denn im Augenblick hat man ja den Eindruck, dass sie der verlängerte Arm der SPD ist, der linken Politik. Sie macht linke Politik. Und deswegen ist es gut, wenn in der Zwischenzeit auch die Menschen in den Umfragen auch eine solche Politik abstrafen. Die CDU verliert Zustimmung, die SPD ein bisschen, die Grünen sehr stark. Das ist das Ergebnis von Politik und irgendwann wird es so massiv werden, dass sich auch die CDU aufgerufen fühlt, ihre Politik zu ändern.
Ich möchte noch ganz kurz auf die Schweiz zu sprechen kommen. Sie haben ja vorher gewarnt, dass wir hier die gleichen Fehler machen wie Deutschland. Also wir haben ja auch immer noch offiziell das Ziel, aus der Atomkraft, aus der Kernenergie auszusteigen und auch das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Im Gegensatz zu Deutschland haben wir in der Schweiz aber hier ganz viel Wasserkraft. Also immerhin 60% der Stromerzeugung läuft mit Wasser. Wird es da für uns nicht einfacher sein, diese Energiewende durchzuführen?
Ja, Sie haben es erstens mal besser. Wie gesagt, Sie haben einen hohen Anteil von Wasserkraft. Sie haben sich klugerweise nach Fukushima eben nicht für den Absturz entschieden, sondern für eine Verlängerung, während Frau Merkel sofort abreagiert hat, getrieben von Umfragen sich ins Boxhorn hat jagen lassen, haben die Schweizer ein bisschen abgewartet und haben gesagt, okay, das gucken wir uns mal genau an. Und dann haben sie gesagt, ja, also wir steigen früher aus. Und dann hat man das wahrscheinlich irgendwann gemerkt, dass das auch nicht funktioniert. Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, dass in der Schweiz durch die Volksabstimmung der größte Unfug verhindert werden kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Schweiz eine Volksabstimmung, die es Deutschland ja nicht gibt, wenn man die Abstimmung in Deutschland machen würde, wollt ihr, dass die deutsche Automobilindustrie abstürzt? Wenn das in der Schweiz passieren würde, soll eigentlich die Schokolade in der Schweiz abgestellt werden oder soll die Chemie abgestellt werden? Ich glaube, die Schweizer würden zu 90% sagen, habt ihr was am Lattenzaun? Ja. Also deswegen ist das stabiler. Und Sie haben jetzt den Vorteil, Sie haben Zeit gewonnen. Schauen Sie, wir stehen vor einer Revolution auch in der Kernenergie. Die Kernenergiedebatte hatte immer zwei große Nachteile. Das erste ist, wir haben kein Endlager. Wir haben ein Endlagerproblem, sagen wir mal. Die Finnen haben ein Endlager, die Schweden haben eins. Ich glaube, die Schweizer sind auch noch dran. Aber das Zweite ist, selbst wenn man noch einen Mantel drum baut, es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Milliarde, einmal in wie vielen Milliarden Jahren kann das schiefgehen. Und das ist sozusagen der Trigger, um Angst zu machen. Und wenn man den wegnimmt, dann ist das auf einmal eine ganz andere Technologie. Und das steht vor der Tür, die sogenannte vierte Generation, die so geführt wird, dass sie keine langlebigen Abfälle produzieren, sogar aus den abgebrannten Brennelementen wieder neue Kernbrennelemente machen können, mit nicht mehr diesen langen Laufzeiten von Plutonium, Polonium, so, weil man das behandeln kann. Und das Zweite ist, dieser Prozess ist inhärent sicher, er kann nie durchgehen. Und diese Generation steht vor der Tür. Das ist in 3-4 Jahren ist das da. Und wenn dann die Entscheidung steht und Sie würden ein neues Kernkraftwerk in der Schweiz errichten wollen und können Ihren Bürgern sagen, das ist besser als was wir hatten, wir haben das Endlagerproblem gelöst und es wird nie durchbrennen können, ja, dann werden die Schweizer sagen, ja, natürlich, her damit. Dann müssen die Kosten noch stimmen, das ist völlig klar, aber da bin ich ziemlich sicher, dass das geschafft wird. In Deutschland haben wir ein Gesetz, das das verbietet. Das haben Sie noch nicht. Wir haben ein Gesetz, wir dürfen nicht mal mehr forschen. Ja, Sie haben ja Gott sei Dank noch die ETH, die forschen darf. Wir haben nicht mal eine Forschung in Deutschland. Das ist so absurd. Ja, die ganze Welt forscht an der neuen, inhärenten, sicheren Kernenergie, die nötig ist, um den Energiehunger der Welt zu befriedigen. Und Deutschland zieht sich raus mit seinen wirklich ehemals tollen Ingenieurschulen, ihren tollen Ingenieurs- und technischen Hochschulen, beteiligt sich nicht an dieser weltweiten Forschungsaktivität.
Wir kommen schon fast zum Schluss. Jetzt möchte ich aber doch mal nochmals den Fächer aufmachen. Sie haben es ja auch schon angesprochen, die Rolle von Donald Trump. Er hat ja eine ziemliche Kehrtwende hingelegt. Also das, die USA sind jetzt erneut aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Und er hat jetzt voll setzt auf die Förderung von Gas und Öl. Was denken Sie, dieser Donald Trump weltweit gesehen, was hat dieser Kurswechsel jetzt für eine Bedeutung? Wird das die Welt verändern, oder muss man sagen, ja gut, wenn dann Donald Trump vorbei ist, dann ist das auch wieder, sieht das auch wieder anders aus?
Ja, das hängt davon ab, ob er damit auch wirtschaftlichen Erfolg hat. Und das ist die entscheidende Frage, wenn ihm Leute folgen werden. Es gibt einige, die folgen, nicht? Der Argentinien sagt, er ist jetzt auch ausgetreten und verfolgt einen ähnlichen Kurs. Ich glaube, dass die Chinesen respektvoll sagen, oh, der hat uns durchschaut und macht ja eine ähnliche Politik wie wir, nicht? Es ist ja nicht so, dass Erneuerbare auf Null gefahren werden sollen. Die Chinesen bauen ja auch auf Erneuerbaren. Auch selbst in Amerika wird noch weiter Erneuerbare gebaut. Aber immer so, dass sie ins System passen und immer so, dass sie bezahlbar bleiben. Und das ist jedem klar, wenn du 30% Erneuerbare machst, dann kannst du das mit der Kernenergie und den Kohle- und den Gaskraftwerken immer schön ausgleichen. Da brauchst du keine große Zusatzinvestition in Netze und in Speicher. Aber wenn du natürlich über 50-60% gehst, so wie wir das jetzt schon, wir sind ja schon bei 50%, dann wird es immer teurer. Wenn Sie sich vorstellen können, die letzten 10% wegzuspeichern an Schwankungen, die werden so teuer, das wird unbezahlbar. Das heißt, ich glaube, der Trump hat eine Tür aufgestoßen, die in Europa zumindest von einigen verfolgt werden wird. Europa ist mehrheitlich immer noch auf einem anderen Trip und sagt, das ist alles ganz böse, was der da macht. Aber ich glaube, die entscheidenden Frage ist, hat er Erfolg damit? Ich habe an dem, der Energieminister Chris Wright, das ist ja seine rechte Hand, die diese Energiepolitik umsetzt. Der hat einen sehr schönen Satz gesagt auf die Frage, was ist eigentlich Ihre Lieblingsenergie? Und da haben alle gedacht, jetzt kommt er mit Kernenergie oder so. Da hat er gesagt, meine Lieblingsenergie ist Propan-Butan. Das sind diese roten Flaschen, die in der Welt verteilt, wenn man überall dort, wo heute in den Hütten der Entwicklungsländer den Rinderdung und Holz verbrennt, in dem die Kinder und die Mütter der Kinder sozusagen in dem Qualm stehen, und dann weiß man, das kostet ungefähr 100.000 Menschen das Leben. Wenn ich dort überall Propan-Butan hinsetzen würde, dann würde ich 100.000 Menschen das Leben retten, und deswegen ist es meine Lieblingsenergie. Das ist eine Politik, die ich mag. Sie ist human, sie ist menschenorientiert, verleugnet nicht die Risiken, die wir haben, aber adressiert die wichtigsten Themen, die wir im Augenblick zu bewältigen haben, nämlich eine wachsende Menschheit mit preiswerter und umweltfreundlicher Energie zu versorgen.
Zum Abschluss habe ich noch diese Fragen. Sie weisen jetzt, wie gesagt, seit vielen Jahren auf die Abgründe der gegenwärtigen Klima- und Energiepolitik hin. Was denken Sie, wird irgendwann mal der Moment kommen, wo man sagen wird, der Fritz Farnhold lag eben doch richtig, und darum laden wir ihn jetzt auch in die großen Talkshows bei ARD und ZDF ein?
Ja, deswegen kämpfe ich weiter. Irgendwann will ich auch mal in die Talkshows wieder eingeladen werden. Ich bin seit 10 Jahren nicht mehr eingeladen worden. Vorher war ich der Posterboy. Da war ich ja für erneuerbare Energien unterwegs, nicht? Ich habe bei der Shell erneuerbare gemacht, bei RWE. Und ich habe mir natürlich nie träumen lassen, dass man irgendwann mal so idiotisch sein kann, 100% davon alleine zu machen, nicht? Wir waren da bei 5, bei 10, bei 15%, und das ging sich gut aus. Also, und als ich dann das kritisiert habe, die 100%, bin ich auch nicht mehr eingeladen worden. Bin jetzt seit 13 Jahren in keiner Talkshow mehr gewesen. Vorher war ich jeden Monat in einer, weil ich ja der Gute war. Ja, also auf diesen Tag hoffe ich, dass wir beide ein Gespräch führen und ich bin wieder der Gute.
Gut. Danke vielmals, Fritz Farnhold, für dieses Gespräch. Und das war es von Bern einfach spezial. Heute mit einem Blick zurück auf das Klima, auf das Thema Klima und Energie im vergangenen Jahr. Danke vielmals fürs Interesse und noch einen schönen Abend.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch